Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben politischen Rahmen einzubetten. Und heute habe ich ein Thema, das leider sehr naheliegend ist, nämlich 30 Jahre Srebrenica. Ich habe dazu Selma Jahic eingeladen. Sie ist eine Überlebende dieses Völkermords und sie teilt ihre Geschichte nicht nur, um daran zu erinnern, sondern auch davor zu warnen, dass so etwas in dieser Form und auch in irgendeiner anderen Form nie wieder passieren darf. Es war ein sehr interessantes Gespräch, ein sehr intensives Gespräch, das ich sehr gerne mit euch teile, weil ich das Thema für unfassbar wichtig halte, weil es auch sehr viele Lehren für die Gegenwart und auch für die vielleicht, aber eben hoffentlich niemals eintretende Zukunft hat. Ich habe auch einige Aufnahmen immer wieder dazwischen nachträglich eingespielt, um ein wenig die Stimmung zu manchen von den Dingen, manche von den Episoden, die wir besprechen, ein wenig zumindest einzufangen bzw. wiederzugeben. Ich weiß natürlich, dass das bei Tonaufnahmen ohne dem dazugehörigen Bild immer so eine Sache ist, aber ich habe zumindest versucht, ein wenig in die Nähe von dem zu kommen, wenn ich zum Beispiel die Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und eben vor allem das Verfahren rund um Ratko Mladic, der militärische Hauptverantwortliche für den Völkermord in Srebrenica, neben Radovan Karadzic, dem politischen Hauptverantwortlichen für diesen Völkermord. Auch er ist vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gelandet und dort auch schuldig gesprochen worden. Und ich habe ein bisschen versucht, zumindest diese Atmosphäre beim Gerichtshof einzufangen, indem ich zwei Momente aus diesem sehr lange dauernden Verfahren rund um Ratko Mladic hier zumindest als Tonaufnahmen einspiele. Im Übrigen ohne Übersetzung. Ich möchte eben, dass man vielleicht ein wenig die Atmosphäre in diesem Gerichtssaal spürt. Ich kann mich erinnern, dass ich damals als Student des Völkerrechts in Amsterdam, an der Universität Amsterdam, auch ein bisschen hier zugehört habe bei diesem Verfahren. Da kann man eben im Zuschauersaal sitzen, ist durch eine Glaswand getrennt und dann bekommt die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt es in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und das nationalsozialistische Deutschland einmal ausgedrückt hat, auf einmal ein Gesicht. Und diese Phrase bekommt da auch nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man dort sitzt und merkt, okay, der Mann, der da auf der Anklagebank sitzt, es war damals eben Karadzic, also ich habe mir das Karadzic-Verfahren ein wenig angesehen, wie ein Zuschauer in einem sehr langweiligen, sehr technischen, sehr bürokratischen Film. Und dann sieht man eben diesen Mann, den man in der eigenen Jugend noch mitbekommen hat als der große Kriegsverbrecher, wie er da sitzt und sich rechtfertigt und versucht, gespielt oder nicht, Souveränität auszustrahlen. Und natürlich in erster Linie sind hier entscheidend Videoaufnahmen, aber nachdem das hier ein Podcast ist, stellt sich diese Frage nicht. Ich empfehle aber jedem, sich mal anzusehen auf dem YouTube-Kanal vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, zumindest Passagen aus dem Verfahren. Und ganz am Ende werde ich auch die Urteilsverkündung im Verfahren gegen Ratko Mladic dann auch noch einspielen, dass ihr eben, wie gesagt, merkt oder zumindest ein wenig versucht oder es eben schafft, nachzuspüren, wie so ein Gerichtssaal sich anfühlt. Und vielleicht können wir uns das nie so ganz vorstellen, wie er sich vor allem anfühlt für diejenigen, die in irgendeiner Form hier wirklich unmittelbar involviert sind. Aber Hauptthema ist natürlich der Völkermord in Srebrenica als solcher und darüber habe ich eben mit Selma Jahic gesprochen und ich werde jetzt auch nicht allzu lange mehr reden, nämlich gar nicht mehr. Ich wünsche euch eine interessante Folge und Ton ab. Hallo Selma, schön, dass du bei Recht Politisch zu Gast bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Darf ich dich zum Anfang mal kurz bitten, dich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Hallo alle zusammen, mein Name ist Selma Jahic. Ich bin 1988 in Srebrenica geboren worden, lebe seit 1995 in Österreich, arbeite derzeit bei einem öffentlichen Auftraggeber als Content Managerin.
Ich habe dich eingeladen wegen einem sehr traurigen Anlass, 30 Jahre Srebrenica. Du hast es auch schon gleich gesagt. Du hast deine Geschichte schon oft geteilt. Ich traue mich fast gar nicht, dich einmal mehr zu bitten, vielleicht ganz kurz zumindest deine Geschichte die Eckpfeiler davon mit uns zu teilen.
Ich war knapp 4 Jahre alt, als der Krieg in Bosnien-Herzegowina ausgebrochen ist. Ich wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Srebrenica auf. 1992 im Mai wurden die ersten Bombardierungen auf mein Dorf quasi losgelegt. Von dem Zeitpunkt an war eigentlich mein Leben davon geprägt, mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder permanent von Ort zu fliehen und Sicherheit zu suchen, hin und wieder in Wälder oder in nähere Dörfer. Wir haben mehrere Mal versucht, die Gegend zu verlassen. Wir waren leider eingesperrt, dadurch, dass Srebrenica quasi okkupiert wurde zu dem Zeitraum. Wir waren getrennt von meinem Vater, der zu dem Zeitpunkt, als der Angriffskrieg auf Bosnien-Herzegowina losgegangen ist, in Belgrad gearbeitet hat und somit nicht zurückkehren konnte. Und er hat von dort halt eine Fluchtroute weg aus Serbien gesucht, dadurch, dass er dort auch bedroht worden ist. Und meine Familie hat halt versucht, in Srebrenica und Umgebung zu überleben. Die Stadt ist dann immer mehr und mehr von Flüchtlingen quasi gestürmt worden. Srebrenica war zu Beginn, bevor der Krieg ausgebrochen ist, eine relativ kleine Stadt mit paar tausend Einwohnern, wo halt mitten im Krieg, also die höchste Zahl war um die 40.000 Personen, die dort eingetroffen sind und die Schutz gesucht haben. Unser tägliches Leben im Grunde genommen bestand darauf, dass wir halt Lebensmittel gesucht haben. Beginn des Krieges 1992 wurde mein Urgroßvater gleich getötet, der durch einen Granateneinschlag in der Nähe getötet worden ist. Hat sich im Keller mit anderen Verwandten versteckt. Wir haben diesen Keller verlassen, aus dem Grund, weil wir Angst hatten, dass das Haus einstürzt, und sind über unseren Dorfplatz gelaufen, verfolgt von Snipern. Und er ist im Keller geblieben und eine Granate ist halt vor dem Keller eingeschlagen und durch die Holztür durch und hat ihm am Bein getroffen und er ist dort verblutet. Andere Verwandte sind im Laufe des Jahres getötet worden, wo sie Holzhacken waren zum Beispiel oder Lebensmittel aus Verstecken geholt haben. Wir sind immer wieder aus unserem Dorf in nahegelegene Städte und nach Srebrenica, um nach Nahrungsmitteln zu suchen. Das heißt, meine Mutter vor allem hat sich immer wieder unter schwersten Bedingungen, unter Einsatz ihres Lebens bemüht, Lebensmittel für mich und meinen Bruder aufzutreiben, damit wir was zu essen haben. Als die UN-Truppen 1993 angekommen sind, war irgendwie die Euphorie bei uns allen da. Wir haben gedacht, das ist es jetzt, der Krieg ist zu Ende, wir werden hier jetzt geschützt, da ist die internationale Gemeinschaft da. War leider nicht der Fall. Wir wurden, also die Menschen, die versucht haben, halt quasi Widerstand zu leisten und die Stadt zu verteidigen, ein Großteil von denen wurde entwaffnet, weil um die Sicherheit der Leute dort zu garantieren, wurde uns gesagt, ihr müsst die Waffen abgeben. Naiv wie wir waren, haben es der Großteil getan. Und wir haben gedacht, okay, die beschützen uns, weil dadurch, dass die UN-Truppen doch einige von denen mit schwerem Geschütz da waren, haben sie aber nicht gemacht. Kurz darauf kamen schon weitere Bombardierungen, Anschläge auf die Stadt. Nahrungsmittelversorgungen wurden immer wieder gekappt. In der Nähe von der Stadt Srebrenica, großteils von der Armee der Republika Srpska, aber auch von den Zivilistinnen dort, die gelebt haben, damit wir halt aushungern im Grunde genommen. Das heißt, das war irgendwie die ganze Zeit rund um Srebrenica Belagerung, Belagerung, Belagerung und Hungersnot. Die Menschen haben in der Stadt noch schlimmer gelebt als wir am Lande. Wir konnten immer wieder zurück in unser Dorf gehen, versuchen ein bisschen was anzubauen, Mais, Weizen etc. Und haben versucht, so uns über die Runden zu bringen. Das Problem war, wir konnten dann meistens nur nachts oder im Nebel was anbauen, weil wir permanent von Snipern beschossen worden sind. Und wir haben versucht, halt auch das, was wir angebaut haben, mit anderen Familienmitgliedern zu teilen, weil die hatten absolut nichts. Sie sind aus anderen Gegenden gekommen, wo sie aufgeschmissen waren. Wie gesagt, wir waren halt ein bisschen die Privilegierteren in Srebrenica selber, in der Stadt. Wir haben dort auch öfters gelebt. Herrschte extreme hygienische Katastrophe im Grunde genommen. Krätze, Flöhe, Läuse. Generell medizinische Versorgung gab es gar nicht. Menschen wurden am lebendigen Leibe operiert. Das heißt, es gab keine Narkosen. Das heißt, wenn man in der Nähe von dem Krankenhaus, unter Anführungszeichen Krankenhaus, vorbeigegangen ist, hat man absolute Schreie gehört. Also da haben die meisten Leute gesagt, lieber tot sein, als dort zu landen und operiert zu werden. Das heißt, die meisten Leute haben trotzdem, wo zum Beispiel Transporter nach Srebrenica gekommen sind mit Nahrungsmitteln oder zum Beispiel mit Kleidung, haben versucht, diese Transporter zu stürmen und auf Srebrenica rauszukommen. So werden öfters Familien voneinander getrennt, Kinder waren auf diesen LKWs und Eltern sind zurückgeblieben und ihre Kinder sind weggefahren. Das heißt, wir haben nicht mehr gewusst, wie lange wir das überhaupt durchhalten werden. Dann 1995 ist Srebrenica dann gefallen im Juli. Wir haben uns zu deinem Zeitpunkt...
Wer sind wir?
Also meine Mutter, mein Bruder und ich. haben uns zu dem Zeitpunkt nicht in unserem Dorf befunden, sondern in einer anderen Ortschaft, dadurch, dass unser Dorf bombardiert worden ist. Also Juli gab es extreme Bombardierungen in Srebrenica. Und wir haben die ganze Zeit irgendwie gehört, dass NATO eingreifen würde, dass wir halt befreit werden im Grunde genommen und gerettet werden. Das ist leider auch nicht passiert. Meine Mutter, mein Bruder und ich befanden uns, wie gesagt, in einem anderen Ort. Und plötzlich ist einer unserer Soldaten reingestürmt, hat meine Mutter angeschrien, was zur Hölle sie dort noch machen würde. Hat sie nicht mitbekommen, dass Srebrenica fällt.
Und was für ein Soldat?
Es war einer aus unserer Armee. Und der war total selber aufgeschmissen, total durcheinander. Man hat es ihm angesehen, dass er einfach Panik hatte.
Also bosnische Armee.
Genau, genau. Und meine Mutter hat nur uns zwei gepackt, ein bisschen was zu essen eingepackt. Und wir haben uns auf den Weg Richtung Potočari gemacht. Das war circa 1,5 Stunden zu Fuß von dort entfernt. Als wir dort eingetroffen sind, war eine gigantische Menschenmenge schon da. Also wir sind
nur kurz zur Klarstellung, also Potočari, die Batteriefabrik, genau, am Rande von Srebrenica, wo eben eigentlich wahrscheinlich wirklich so gut wie alle waren zu dem,
genau,
Zeitpunkt.
Genau, also einige Leute sind schon früher, also zu uns ist die Nachricht relativ spät gekommen, muss ich ehrlich zugeben. Es haben sich am Abend davor Männer und auch einige Frauen schon auf den Weg über die Wälder gemacht, weil sie gewusst haben, weil sie in die Hände der Chetniks, also den serbischen Nationalisten, fallen würden. Sieht es für sie schlecht aus. Also sie hatten Angst und haben halt einen anderen Weg gewählt und wollten nicht irgendwo von denen gefangen genommen werden. Wir sind halt die Frauen, Kinder, ältere Personen. Wir sind dann Richtung Potočari und dort halt Schutz zu suchen bei den UN-Truppen. Und die UN-Truppe, die UN-Base hat irgendwann ihre Tore geschlossen und hat keine Flüchtlinge mehr eingelassen. Das heißt, also der größte Teil der geflüchteten Personen in Srebrenica ist außerhalb dieses Compounds, also dieser Base der UN gewesen, und hat halt darauf gewartet, was als nächstes passiert. Und das nächste, was passiert ist halt, dass die serbischen Truppen eingetroffen sind unter dem Kommando von Ratko Mladic. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern. Eine meiner Tanten ist Wasser holen gegangen, weil es an dem Tag extrem heiß war. Also es waren 38 Grad sicherlich. Die Leute haben geschwitzt, hatten Hunger, hatten Durst. Einige waren ja schon mehrere Tage dort und haben ausgeharrt. Und sie ist dann schreiend und weinend zurückgekommen und hat gemeint, da ist Blut im Wasser. Also im Brunnen, im Grunde genommen. Kurze Zeit später waren halt die serbischen Truppen auch schon da. Und da gibt es ein paar Aufnahmen, Videos im Internet, wo Ratko Mladic davon redet, dass wir jetzt unter dem Schutz der serbischen Truppen stehen, dass uns nichts passieren wird, dass er Busse vorbereitet hat und Transporte, damit sie uns ins bosnische Territorium bringt, im Grunde genommen. Und dass die Leute, die bleiben wollen, gerne in Srebrenica bleiben können, quasi uns den Schutz versichert. War alles natürlich eine Lüge. Und ich als Kind, ich wusste nicht mal, was diese Chetniks sind oder wie diese Milizen ausschauen, was das überhaupt ist. Und wir als Kinder haben immer gedacht, das sind irgendwelche Monster in den Wäldern, weil wir haben diese Personen nie gesehen oder was das ist, was da Menschen tötet. Wir haben gewusst, dass da irgendwas ist, was Menschen tötet. Und auf einmal siehst du Menschen da, wo du es nicht glauben kannst, dass die einem anderen irgendwie Leid zutun. Und ich kann mich noch erinnern, dass eine kurze Erleichterung da war, weil ich habe auch diese Uniformen gesehen, die ich halt von unseren Soldaten gesehen habe, halt auch diese Muster. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, hey, schau mal, das ist ein Mensch, das ist kein Monster, die haben keine Hörner. Und meine Mutter hat, ich habe nur kurz ihr Gesicht gesehen, Schock, Tränen in ihrem Gesicht. Und ich habe den Mund gehalten, weil ich habe gesehen, wie sie darauf reagiert hat, dass das halt keine gute Sache ist, dass die da sind. Wir haben einmal übernachtet dort und wurden am nächsten Tag schon deportiert. Am ersten Tag wurden schon Männer von ihren Frauen getrennt. Das heißt, die haben die Separation schon gleich von zu Beginn an gemacht. Ich kann mich an die letzte Situation dort erinnern. Vor uns war so ein älteres Ehepaar. Die waren wirklich alt und der Mann und Frau haben sich aneinander geklammert und der Mann wurde der Frau von einem der serbischen Soldaten einfach aus dem Arm gerissen und der serbische Soldat hat ihm gesagt, du alter Mann, du bleibst hier, die Frau kann weiter. Und die haben beide gefleht und der Mann hat zu ihm gesagt, bitte lass mich mit meiner Frau gehen, sie wird diesen beschwerlichen Weg nicht schaffen, sie ist krank. Und der Soldat hat einfach nur gelacht und hat gemeint, keine Sorge, du wirst sie wieder in der Drina finden. Drina ist halt der Fluss, der Serbien und Bosnien da trennt. Und die Frau ist weitergegangen, den Mann hat man zurückgehalten. Meine Mutter hat uns zwar nur an sich gedrückt, Kopf gesenkt und wir sind weitergegangen. Wir wurden dann nicht in die Busse gebracht, sondern in so einen Militär-LKW. mit vielen, vielen anderen Personen. Mit uns war auch eine schwangere Frau, die ist irgendwann drin im LKW bewusstlos geworden, weil es so heiß war, die Planen rundherum wurden drunter gemacht. Das heißt, keiner hat uns gesehen drinnen. Und wir wurden halt längere Zeit damit transportiert, bis wir an einen Punkt gekommen sind, wo sie uns halt rausgelassen haben. Und der Fahrer des LKW hat gemeint, wir sollen der Straßenverlauf folgen und nicht die Straße wechseln. Irgendwann würden wir auf unsere Soldaten, also auf die Armee aus Bosnien-Herzegowina dann stoßen. Und wir sind dann irgendwann einem begegnet und er hat uns dann weitergeleitet. Wir sollen weitergehen. Wir sind sicher mehrere Stunden zu Fuß gegangen. Und wir sind dann irgendwann mal zum Flüchtlingslager in Tuzla gekommen. Das war noch nicht ganz bereit für diese Masse an Menschen, die da gekommen sind. Wir haben zuerst in einem Flugzeughangar dort geschlafen, bevor wir am nächsten Tag halt ins Flüchtlingslager konnten. Und dort haben wir halt gewartet, dass die anderen nachkommen und dass die Männer und Frauen, die halt über die Wälder gegangen sind, kommen. Die sind aber nie gekommen. Das heißt, wir haben vergeblich gewartet. Am nächsten Tag kamen die nächsten Flüchtlingswelle aus Srebrenica und die haben halt noch mehr Horrorgeschichten erzählt. Sie haben ja schon am ersten Abend, wo wir dort waren, hat man Schreie gehört von Frauen, dass die Menschen schon attackiert haben, separiert haben. Und am nächsten Tag, ich kann mich erinnern an unsere Nachbarinnen, die Jungs hatte, Teenager, also 12, 13, 14-jährige Buben, die aus den Armen gerissen worden sind. Die Frau war verzweifelt, man konnte sie nicht mehr beruhigen, die war außer sich. Und meine Oma ist dann auch nachgekommen. Die hat uns dann auch erzählt, dass man meinen Opa hier weggenommen hat. Einer meiner Onkel, der auch dort war, der geistig behindert war, der wurde auch abgeführt. Andere Onkel von mir, die durch die Wälder versucht haben, den Weg zu finden, wurden auch getötet. Das heißt, es war einfach einerseits ein Chaos, weil wir nicht gewusst haben, was mit diesen Personen passiert, die dort gefangen genommen worden sind. Es gab von einigen die Hoffnung, dass sie vielleicht in Konzentrationslager gebracht werden und dann später vielleicht bei einem Gefangenenaustausch oder so freikommen. War aber nicht der Fall. Das waren wirklich Menschen, die da gefangen genommen worden sind, wurden sofort dann zu irgendwo an eine Stelle abgeführt und umgebracht. Und das haben wir alles später in den nächsten Jahren dann alles mitbekommen, wo die ersten Massengräber und so weiter aufgedeckt worden sind.
Weißt du, was mit deinen männlichen Verwandten passiert ist?
Ich weiß von meinem Großvater, das hat mir mein Vater erzählt, dass er nach Kravica gebracht worden ist, also in so ein Lagerhaus, und wurde, dass er dort umgebracht worden ist. Seinen Leichnam haben wir in einem Massengrab in Kamenica gefunden. Einer meiner Onkel von väterlicherseits, sein Leichnam wurde sogar in drei Massengräbern an unterschiedlichen Orten gefunden und sein Körper ist auch nicht mehr ganz.
Das ist eben schwer vorstellbar und gleichzeitig einige von den Dingen, die du gesagt hast, sind ja auch relevant, wenn es um strafgerichtliche Verfahren geht, also um den sogenannten Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, wo ja zum Beispiel im Verfahren zu Mladic seine Anwälte vorgebracht haben, dass er selbst ja gar nicht vor Ort mehr war. Also er war ja dann einige Tage in Belgrad, was ja auch sein Fahrer bezeugt hat im Zuge des Verfahrens. Und zweitens hat man dann ja auch, weil du es genannt hast, diese Videoaufnahmen als für ihn entlastendes Beweismittel vorgebracht und gezeigt, Moment, er hat allen gesagt, es wird euch nichts passieren. Er hat gesagt, ihr werdet quasi evakuiert und dass er da vermeintlich Schutz angeboten hat und zugesichert hat, um dann eben bei diesem Verfahren, das später begonnen hat, in Den Haag, zu sagen, Moment einmal, ja, es waren individuelle Verbrechen dabei, aber es gibt nicht diesen großen Drahtzieher, vor allem nicht Ratko Mladic selbst, weil er hat ja auch zugesichert, dass niemandem etwas passieren würde. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, das Wort Lüge. Heute hätte man wahrscheinlich unzählige Aufnahmen mit dem Smartphone. Bei Srebrenica sind es ja immer dieselben Aufnahmen. Und einerseits ist es für mich auch immer seltsam, dass es diese Aufnahmen überhaupt gibt. Und andererseits merkt man auch, wie diese paar Bilder unsere Vorstellung von Srebrenica so definieren. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man Oral History hat, also eben wie zum Beispiel du, die ihre Geschichte teilt, um zu merken, es gibt nicht nur diese paar Videos und die Deutungshoheit ist nicht bei diesen wenigen Videos, wo Mladic auftritt einerseits als Kommandant, aber andererseits fast schon gütig, ja, so zynisch das klingt, weil wenn man nur das sehen würde, würde man wirklich denken, naja, aber er sagt ja wirklich, es wird keinem was passieren und schaut, dass ihr die Kinder mitnehmt und schaut, dass ihr beisammen bleibt. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn, meine Frage an dich. Vielleicht kannst du ein bisschen die Gefühle von damals auch noch rekonstruieren. Wie hast du dich gefühlt? Hatte man dieses Gefühl von Angst oder gleichzeitig auch von Hoffnung? Wollte man glauben, dass das, was er sagt, was er auch den Vertretern der bosnischen Community zugesichert hat, dass das stimmt? Oder hat man irgendwie schon damals gespürt, dass dem nicht zu trauen ist?
Es gab sicherlich viele Leute, die eine Hoffnung hatten. Wir wollten einfach nur, dass alles zu Ende geht, dass das endlich aufhört, weil die Leute haben besonders in den letzten Wochen, bevor halt Srebrenica eingenommen worden ist, extrem gelitten. Es war nun wieder schlimmer geworden, was die Bombardierungen anging. Und die wollten einfach nur, dass es endlich beendet wird. Und dadurch, dass sie sich quasi so als gütige Samariter zuerst präsentiert haben, es gab wirklich sicherlich genug Leute, die ihnen das geglaubt haben. Und ich sage immer, wir sind doch ein sehr naives Volk in vielerlei Hinsicht. Wie gesagt, wir haben bis zur letzten Sekunde, bis wir halt erfahren haben, was im Nachhinein alles passiert ist, immer geglaubt, dass man das nicht machen könnte. Dass so bösartig niemand sein kann, sowas zu tun. Bis wir kläglich auch da irgendwo auf eine Art und Weise verraten worden sind, wo wir halt noch an Fünkchen Menschlichkeit gedacht haben, dass da noch Fünkchen Menschlichkeit irgendwo drinnen ist, war es am Ende nicht. Das heißt, es gab noch weitere Aufnahmen, wo er in Bus eingestiegen ist und quasi sich als Held, als der diese Leute jetzt rausbringt und ihnen hilft und quasi aufnimmt, wie Leute sich bei ihm bedanken dafür, im Grunde genommen. Aber ich denke mir so, wo sind die Aufnahmen außerhalb dieses Busses, wo man die ganzen Männer dort sieht, die mit ihrem Hab und Gut sitzen? Davon hat er keine Aufnahmen gemacht. Es gab noch andere Aufnahmen, die sie natürlich alle selber gemacht haben, wo am 13. Juli, das heißt, wo die Leute schon getötet werden, im Parallel dazu gab es Aufnahmen, wo ein Kameramann nach Srebrenica fährt, wo man Aufnahmen vom Weißen Haus, wo Leute gefangen gehalten worden sind und gefoltert wurden, getötet worden, Hab und Gut von denen sieht und parallel oben in der Stadt Srebrenica serbische Zivilistinnen einziehen, während nicht mal ein paar Kilometer weiter unten Menschen separiert werden und zum Tode verurteilt wurden. Das heißt, sie haben selber ihre eigenen Aufnahmen gemacht, wie sie Kriegsverbrechen begehen. Das heißt, sie mussten ja selber nicht mal viel tun, im Grunde genommen. Sie haben sich selber quasi schuldig erklärt mit dem, was sie machen. Und es ist halt schwierig, Leute, wenn man mit so viel Beweislast quasi konfrontiert ist und weiter ist irgendwie leugnet, dass das alles passiert ist, dem kann man eigentlich nicht mehr weiterhelfen.
Warum gibt es diese Videos eigentlich? Habe ich mir dann auch gedacht beim Ansehen dieser Videos. Warum hat man die überhaupt gemacht? Meine Erklärung war immer, dass man sich damals untouchable gefühlt hat. Also niemals damit gerechnet hätte, dass es jemals negative Konsequenzen haben könnte oder dass man da eigentlich Beweise anfertigt, die einmal gegen einen verwendet werden könnten. Also auch diese berühmten Videos, wo ein Mann, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, schreit, dass er herkommen soll, er ist bei den Serben. Dieses berühmte Video, wo er eben...
Wo ein Vater seinen Sohn eigentlich ruft.
Srba, kažeš. Šta još vikati? Srba, slobodno! Nermine! Hajde dolam, ja sam dolam, slobodno kod Srba! Svi, ajte! Nermine! Hajde dolamo slobodno, ja sam ko Srbo! Svi ajte koliko vas godimo!
Hvala. Und beide dann, wie man weiß, auch getötet wurden, genau zum Beispiel. Also all diese Videos oder eben, wo einer so ein T-Shirt anhat in einem militärischen Muster und man ihm sagt, er soll das T-Shirt ausziehen. Also all diese Videos, die eben, wie gesagt, unser Bild bis heute definieren. Und ich habe mich dann gefragt, warum hat man die eigentlich angefertigt? Weißt du das?
Ja, also es ist eine wirklich groteske Geschichte, weil ich habe es von einigen ehemaligen serbischen Freunden, also ich sage wirklich ehemalig, weil die erzählt haben, dass es bei ihnen, dass sie Leute kennen, die solche Kriegsvideos daheim haben und die holt man halt raus, wenn man lustig ist und ein bisschen getrunken hat und einfach eine gute Stimmung verbreiten will, zeigt man das her und redet drüber und macht sich vielleicht darüber lustig, was damals alles passiert ist, quasi als Trophäe ist auf eine Art und Weise. Das andere ist, die haben tatsächlich gedacht, dass sie damit durchkommen. Das ist irgendwie so das Faszinierende irgendwie dran, was man immer gedacht hat, dass wir nie drüber reden werden. Sie haben auch irgendwo wahrscheinlich gedacht, dass sie genug töten werden, dass wir immer schweigen werden, dass wir so traumatisiert sind, dass wir nichts erzählen werden, weil die Geschichte ist ja bei uns, besonders dieses Trinertal, weil sich ein bisschen mehr mit der Geschichte von den Bosniaken in der Gegend beschäftigt hat, weiß, dass sie, dass serbische Nationalisten im Zweiten Weltkrieg das Gleiche versucht haben, unter dem Deckmantel quasi, wir kämpfen gegen die Nazis und alles Mögliche und dann töten wir halt die Leute, die am Trinertal leben, die absolut sich nicht wehren konnten, weil es Bauern waren. Und meine Großeltern, also mütterlicherseits, haben erzählt, wie es bei ihnen damals war. Also während des Krieges war es so, dass serbische Nationalisten aus dem eigenen Dorf ins andere Dorf eingefallen sind, damit man sich nicht gegenseitig erkennt, wenn man später mal vor Gericht stehen sollte. Das war das Thema damals. Und leider Gottes
Zweiter Weltkrieg
jetzt. Genau. Leider Gottes war es damals so, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ich auch immer meine Eltern frage, wie konnte sowas passieren, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg Nationalisten, die tatsächlich Nationalisten waren, wo Führer von denen von damals von Tito zu Tode verurteilt worden sind für diese ganzen Gräueltaten, Leute, die diese Anhänger von diesem dieser Ideologie waren, sich plötzlich als Partisanen aufgespielt haben sich einen roten Stern auf die Stirn geklatscht und so, jetzt sind wir Partisanen, obwohl ich vorher, jetzt während des Krieges eigentlich total viele Kriegsverbrechen begangen habe. Und meine Eltern meinen, damals hatten einfach leider Leute keinen Nerv und keinen Gedanken daran verschwendet, gerichtlich vorzugehen und darüber zu sprechen, aus dem einfachen Grund, weil Leute mit dem Überleben beschäftigt waren. Sie waren mit dem Aufbau beschäftigt. Und man wollte einfach weitermachen auf eine Art und Weise. Man hat zwar nicht vergessen, man hat zwar die eigene Familiengeschichte erzählt, aber man hat es nie wirklich so verarbeitet. Diese ganze Geschichte, was im Trinertal passiert ist, ist in Geschichtsbüchern Bosnien-Herzegowina aufgeschrieben, aber es ist kein großes Thema im Grunde genommen. Nur halt die Regionen, die darüber Bescheid wissen, erzählen drüber, Großeltern erzählen drüber. Und während des Krieges jetzt in Bosnien-Herzegowina wurde öfters von den serbischen Nationalisten propagiert, dass sie das beenden wollen, was sie im Zweiten Weltkrieg angefangen haben. Das heißt, es kommt nicht von irgendwo her. Das andere, was sie öfters propagiert haben, ja, sie wollen sich an den Osmanen rächen. Das heißt, wir sind quasi für sie die Osmanen. Das heißt, wenn man sich da zurückdenkt, wie kann man an Osmanen denken? Auf eine Art und Weise. Und das ist halt eine Ideologie, die weltweit eine tiefe Verwurzelung in Mythologie, Verschwörung und alles Mögliche hat.
Türken wird ja auch dann oft gesagt, ja. In dem Zusammenhang, ich habe ein Buch gelesen zu den Kriegsverbrechern vor Gericht. Die Autorin heißt mit Nachnamen Drakulic. Der Vorname fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Ich werde das Buch in die Shownotes packen. Die hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass sie auch in ihrer Geschichtsbildung, also in der Schule, viele Legenden gehört hat, aber wenig echte Geschichte. Also Geschichten, aber nicht Geschichte. Und das klingt jetzt auch für mich als gelernten Österreicher irgendwie insofern bekannt, weil wir auch lange Zeit mit dem Zweiten Weltkrieg und der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs uns sehr schwer getan haben, wahrscheinlich auch noch immer tun, dass man auch gewisse Dinge nicht bearbeiten, nicht besprechen wollte, weil man gewusst hat, da macht man eine Box auf, also Pandoras Box, die sich dann nicht mehr zumachen lässt und man hat da das lieber unter den Teppich gekehrt, um bei Phrasen zu bleiben. Und ein bisschen habe ich mir gedacht, das klingt recht ähnlich, dass man auch nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen schwamm drüber, bevor da etwas aufbricht, lieber nicht darüber spricht und das ersetzt mit dem heroischen Kampf der Partisanen, was ja auch in den Filmen aus der Zeit immer wieder thematisiert wird. Und diese Nationalismen und, wie du auch sagst, das, was da längere Wurzel hat, einfach diese Wurzeln nicht herausgerissen hat, sondern einfach zugedeckt hat oder zubetoniert hat. Und was ich auch letztes Jahr zumindest, als ich in Bosnien war, das Gefühl, das ich da hatte, war, und was auch viele gesagt haben, war, dass dieser Krieg in den 90er Jahren eine Art Verlängerung von dem Zweiten Weltkrieg ist, von dem ist, was in den 40er Jahren passiert ist, was mir in der Form nicht bewusst war. Und ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, es gibt ja dieses Sprichwort, beim ersten Mal ist es eine Tragödie und beim zweiten Mal eine Farce. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das, was eigentlich in den 90er Jahren passiert ist, ist bei all der Traurigkeit, was da passiert ist. Aber wenn man sich die Ursprünge ansieht und auch die Symbole, die verwendet wurden und auch absurd verwendet wurden, dass das eigentlich irgendwo eine Farce war, weil es dafür in der Form ja gar keine Berechtigung mehr gab. Und jetzt eine Frage an dich noch, in dem Zusammenhang, hast du das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel auch in anderen Ländern genug darüber gesprochen wird? Jetzt ist ja unser Anlass konkret 30 Jahre Srebrenica, dass das Thema in Österreich meiner Wahrnehmung nach, aber vielleicht bin ich da übersensibel, war es zum Beispiel kaum Thema. Also ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem in Linz, da habe ich zumindest am Hauptplatz gesehen, da ist diese charakteristische Blume, es wird schon darüber gesprochen, aber so richtig Thema war es dann irgendwie auch nicht, weil es ist ja nicht österreichische Geschichte. Es wird schon darüber gesprochen, es gibt Veranstaltungen, es gibt Artikel dazu, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, für das, dass es 30 Jahre her ist, so lange, gleichzeitig auch nicht so lange, zweitens eigentlich sehr nahe, drittens Europa und der erste Genozid in Europa seit 1945 und dann viertens auch, dass wir historisch eigentlich eine nahe Beziehung haben und daraus folgend auch auf einer persönlichen Ebene. Was meine ich mit persönlich? Dass einfach sehr viele Menschen aus Bosnien und Herzegowina in Österreich sind und auch schon vor den 90er Jahren nach Österreich gekommen sind. Also dass wir da eigentlich nicht ein unbeteiligter Zuseher sind, sondern mittelbar doch stark beteiligt sind. Der langen Rede kurzer Sinn, hattest du das Gefühl, es war ausreichend Thema und auch richtig Thema?
Also ich habe die letzten Jahre öfters die Erfahrung gemacht, dass man das generell jetzt vor dem 30. Jahrestag generell sehr wenig in Österreich behandelt hat. Ich habe sehr viele junge Menschen, also aus der ex-jugoslawischen Diaspora, die zum ersten Mal über mich oder andere Kanäle über den Zerfall Jugoslawiens lernen, weil das absolut kein Thema im Schulunterricht in Österreich ist. Also es wird überhaupt nicht behandelt, was ich erschreckend finde im Grunde genommen, weil das ist ein Paradebeispiel, was schnell in einem Land schiefgehen kann und wie schnell sich Hass ausbreiten kann. Das andere ist halt jetzt der 30. Jahrestag war eher so, dadurch, dass es auch der erste internationale Gedenktag ist, durch die UN-Resolution, die letztes Jahr verabschiedet worden ist, gab es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als es die letzten Jahre war. Das war schon gut. Aber ich finde, es gehört mehr dazu, als sich nur einmal im Jahr daran zu erinnern, sondern es sollte in der Gesellschaft mehr darüber, das Thema thematisiert werden. Dadurch, dass wir, wie du schon erwähnt hast, wir haben eigentlich eine sehr große Diaspora hier in Österreich, wo doch leider Gottes sehr viel Nationalismus da ist. Wir haben es jetzt generell auf ein anderes Thema bezogen gesehen, wie viel Diaspora jetzt in Kroatien bezüglich dieses Thompson-Konzerts war, der ein Rechtsradikaler ist Nationalismus der Kroaten eigentlich verherrlicht und was sie im Zweiten Weltkrieg getan haben, also der Ustascha und so weiter. Und das kann es nicht sein, dass wir halt einen zusätzlichen Nationalismus hier in Österreich fördern und nicht dagegen wirken im Grunde genommen. Und da reicht es nicht nur einmal im Jahr alle traurig zu sein und an Gedenken und die armen 8.372 Personen zu beweinen, sondern müssen aktiv was dagegen tun, das heißt als Gesellschaft selber, weil wie du gesagt hast, Österreich hat eine lange Geschichte mit Bosnien-Herzegowina, sei es aus dem damals als es noch unter Österreich-Ungarn war, sei es aus dem Ersten Weltkrieg im Grunde genommen und. Also man hat eine lange gemeinsame Geschichte, wo ich mir denke, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, in Wien fängt der Balkan an im Grunde genommen, sondern wir müssen da ein bisschen mehr tun, also als nur einmal im Jahr dran gedenken. Und ich kann nur persönlich aus meiner eigenen Erfahrung aus der Schulzeit berichten, wir haben es im Zuge des Holocaust gelernt. Das heißt, wenn wir den Zweiten Weltkrieg gelernt haben, danach als Anschluss dran, was ist nach dem Zweiten Weltkrieg alles passiert in Europa? Und das war ein guter Übergang, wo sich viele gedacht haben, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir alle Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben uns alle lieb gehabt danach und es gab nichts mehr. Hat man gesagt, nee, das war nicht so. Ideologien, solche wie es die im Zweiten Weltkrieg gab, leben weiterhin in unserer Gesellschaft und das ist eine Folge davon.
Schulzeit wo?
Ich war in der Vereinsgasse, also damals im Gymnasium, und diese Schule war doch eine sehr stark betroffene vom Holocaust gewesen, wo viele SchülerInnen damals halt auch abtransportiert worden sind und ins Konzentrationslager gebracht worden sind. Wir hatten so eine große Gedenktafel auch in der Schulaula. Und damit hat sich die Schule auch sehr stark eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt, was ich eigentlich gut fand, wo ich selber so ein bisschen auch mehr gelernt habe, weil ich hatte bis dato, bis ich in der Schulunterricht das gelernt habe, keine Ahnung, was eigentlich in österreichischer Geschichte und generell in Europa passiert ist. Was ich da auf jeden Fall sehr viel mitgenommen habe, dadurch, dass wir auch noch einen Zeitzeugen damals hatten, wie schwer eigentlich dieses Thema auch im hohen Alter bei den Leuten festsitzt. Also wie schwer es einen bewegt und wie schwer man noch traumatisiert ist. Es ist egal, jetzt ob es 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und so weiter vergehen. Das Thema nimmt dich noch immer mit, ist egal, wie alt du bist. Und wie wichtig eigentlich diese Aufklärungsarbeit im Grunde ist. Weil ich frage mich immer, wie viel bleibt bei Leuten hängen, wenn ihnen so Zeitzeugen irgendwas davon erzählen. Ob das einfach nur ein Gerede ist im Grunde genommen und sich jeder irgendwie distanziert und sagt, das hat absolut nichts mit mir zu tun. Doch hat es. Du könntest morgen so jemand werden, also ein Täter oder ein Opfer werden. Deswegen hat es was mit dir zu tun. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Das ist auch eine der Kernaussagen von dem Buch, das ich vorhin genannt habe. Sie sagt auch, wenn sie eben viele von den Tätern, die bei dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien auf der Anklagebank gesessen sind, dass sie viele von denen so beschreibt, dass das eben nicht inhärent böse Menschen sind, sondern Menschen, die eine gewisse Veranlagung hatten, die aufgrund der Umstände des Krieges dazu geführt hat, dass sie Verbrechen begangen haben, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und das Zweite dabei, was ich mir jetzt auch noch ad hoc gedacht habe, war, dass wenn man jetzt an Zeitzeugen denkt, hat man, also vor allem ich, immer sehr alte Menschen im Kopf. Warum? Weil eben allein aufgrund der Generation und aufgrund der Zeitzeugen, die in Österreich in Schulen gegangen sind, einfach rein logisch, die ein gewisses Alter erreicht haben. Jetzt bist du im Prinzip auch eine Zeitzeugin, aber eine relativ junge oder junge Zeitzeugin. Aber vielleicht wirst du irgendwann auch eine sehr alte Zeitzeugin sein. Jetzt ist dann die Frage, wenn du an dich selbst denkst, wirst du das vielleicht wirklich den Rest deines Lebens auf die eine oder andere Art machen bzw. erzählen, eben weil, wie du gerade gesagt hast, es so wichtig ist, Aufmerksamkeit nicht nur auf dieses Thema, sondern allgemein diese Frage, was macht der Mensch, wenn die Umstände entsprechend begünstigen, Verbrechen zu begehen?
Genau, also das ist irgendwie so etwas, wovor ich eigentlich eine Befürchtung habe, dass das immer weitergeht, dass man das zur nächsten Generation irgendwie weitergibt und eine weitere Generation vielleicht jetzt momentan auf die Welt kommt, die selbst Kriegs erleidet und wir absolut nichts daraus gelernt haben, weil die Leute sich so sehr stark von Geschichte distanzieren wollen und nicht Verantwortung übernehmen wollen. Und es geht nicht so, dass man sagt, ich war ein Täter oder in die Richtung, sondern daraus was lernen, darum geht es ja im Grunde genommen, dass man die Mechanismen erkennt, dass man halt weiß, wie Faschismus funktioniert, was die Propaganda ist dahinter, was im Englischen Hate Speech, also wenn wirklich so Aussagen von Personen kommen, die absolut nicht gehen, nicht möglich, also nicht tragbar sind, sei es auf persönlicher Ebene, also im persönlichen Umfeld oder sei es auf politischer Ebene, unabhängig davon. Das darf einfach nicht sein, dass Menschen degradiert werden, ihnen das Leben abgesprochen wird im Grunde genommen, dass sie entmenschlicht werden, ihre Menschenwürde ihnen genommen werden. Das sind alles Sachen, für die wir alle gemeinsam als Zivilgesellschaft verantwortlich sind. Das geht nicht darum, dass ich mir jetzt irgendwie sage, ja, dass ich ihm den Finger hinzeige und sage, du bist Nazi oder sowas in der Art. Sondern es kommt irgendwie bei den Leuten nicht an. Und ich verstehe nicht, warum. Wieso fühlen sich so viele persönlich angesprochen, wenn man über Kriegsverbrechen redet? Ich denke mir so, warst du dort? Bist du ein Kriegsverbrecher? Wieso geht dir das so nah, dass du gleich alles abblockst, wenn es um dieses Thema geht? Und deswegen haben wir halt auch in der Sprache ein gewisses Wording. Wir sprechen von serbischen Nationalisten, kroatischen Nationalisten, Nazis. Das sind halt Wörter, wenn du dich aber mit diesem Wort identifizierst und angegriffen fühlst, solltest du irgendwie so ein bisschen hinterfragen, warum. Warum trifft mich dieses Wort so sehr? Ist es vielleicht, weil ich mich ein bisschen identifiziere damit? Das ist halt, wo man selber damit sich beschäftigen müsste eigentlich.
Ja, im Wort Nationalist steckt das Wort Nation drin und die Nation ist ja sowas Toxisches in dem Sinne, dass man sehr schnell sich damit überidentifiziert und dann auch nicht mehr differenziert, bin ich jetzt ein Nationalist, ein Hypernationalist oder ein Patriot, der froh ist, von dort zu kommen, der die Kultur mag und die Schattenseiten auch kennt oder der Angst hat vor den Schattenseiten, weil sie viel darüber sagen, was es eben auch gibt. Und man möchte ja immer nur die glorreiche Geschichte, eben da sind wir wieder bei Legenden statt echter Geschichte und echter Geschichtsschreibung. Wenn du schon beim Thema Nationalisten bist, meine Frage dazu ist, es gibt die These, dass die Jugoslawienkriege gerade deswegen so brutal waren, weil die Menschen sich so ähnlich waren. Also man zitiert da gerne Sigmund Freud, diesen Narzissmus der kleinen Unterschiede. Also, dass der Hass daher gekommen ist, dass man merkt, der spricht eigentlich mehr oder weniger dieselbe Sprache, die Kultur ist sehr ähnlich und dass der Hass gerade aus dieser Ähnlichkeit herauskommt. Das geht zurück bis auf die Legende von Kain und Abel, also dem Brudermord. Und man niemanden so sehr hassen kann wie einen Menschen, der einem sehr ähnlich ist oder mit dem man eine gemeinsame Geschichte hat, mit dem man Tür an Tür gelebt hat, wie es ja auch immer wieder heißt. Ich meine, da wird auch sehr viel romantisiert, dass man sagt, wir haben da nebeneinander gelebt und alles war gut und es gab nie Probleme und auf einmal. Was ja auch, wenn man es genau ansieht, oft hat es geheißen, dass vielleicht ein Dorf neben dem anderen war, aber dass diese viel gerühmte Vermischung auch nicht so, wie sie gerne in der romantisierten Darstellung im Nachhinein beschrieben wird, auch nicht so Realität war. Aber der langen Rede kurzer Sinn, kannst du dieser These vom Narzissmus der kleinen Unterschiede, also dass man sich genau deswegen hasst, weil man sich so ähnlich ist, etwas abgewinnen?
Also bei uns wird da eher mehr so der Ethnonationalismus betont im Kern. Wir wurden ja, also wenn man es pauschal sagen will, wir wurden ja nur gehasst aufgrund unseres Namens, unserer Religion. Der Rest, wenn ich sage immer, wenn man eine DNA-Analyse nehmen würde, hätte ich wahrscheinlich die gleiche DNA wie der Rest der Personen am Balkan. Das heißt, man würde keinen Unterschied zwischen uns sehen. Also genetisch sind wir gleich. Wie du gesagt hast, setzen halt Sachen dann dadurch, dass wir diese Ähnlichkeit haben. Man kann ja auch jetzt momentan, dass er in der Ukraine und Russland, also den Angriffskrieg auf Russland, auf die Ukraine sehen, wo sehr vieles ähnlich ist, aber trotzdem eine, sage ich mal, eine Kriegspartei spricht der anderen ihre Geschichte ab, ihre Sprache und alles andere und behauptet, sie ist die Übernation, dass alle anderen von ihr abstammen. Und das hatten wir bei uns auch. Es ist eher sehr vieles, dass man anderen ethnischen Gruppen ihre eigene Sprache, ihre Religion, ihre Abstammung, all das abgesprochen hat und hat behauptet, von uns stammt alles ab. Ihr seid irgendwie ein Abkömmlinge, degeneriertes Erbgut, im Grunde genommen. Und wir sind quasi die Herrscher über euch alle. Und wir haben hier alles zu bestimmen. Und wo ich selber immer nachdenke, wie kommt man auf sowas? Und da sind wir wieder bei dieser Mythologie. Sehr viel im serbischen Nationalismus wird sehr viel vom heiligen Volk geredet, das auserwählte Volk im Grunde genommen. Und es wird manchmal so absurde Sachen propagiert, wo ich mir denke, wie kann man das überhaupt glauben? Letztens habe ich gelesen, es gibt welche, die sogar die Verschwörung haben, dass irgendwie der ganze Balkan von Serben abstammt und weiterhin auch einige europäische Völker von ihnen abstammen. Wo ich mir denke, wie kommt man auf sowas? Wie weit will man das dann noch spinnen, im Grunde genommen? Dass man halt diesen Ethnonationalismus eigentlich fördert. Die eigene Nation, quasi das eigene Volk, so weit und so glorreich ist im Vergleich zu den anderen Völkern und die anderen irgendwie Abtrünnige von einem sind. Und halt dadurch die Existenz anderer Völker quasi untergräbt und denen die Existenz nicht erlaubt.
Wenn ich jetzt zurückdenke an meine Geschichte in diesem Kontext, man kriegt es ja dann oft über Schulen mit. Also in dem Sinne, dass man auf einmal Mitschüler hat, die geflohen sind. Und das ist genau die Zeit interessanterweise, wo dann ein paar Jahre später eine bosnische Mitschülerin wieder nicht in der Klasse war. Und damals hat es irgendwie geheißen, ja, die sind wieder zurück in die Heimat gegangen. Und damals war man noch nicht politisch. Man wusste einfach, die Aida, ich sage ihren Nachnamen jetzt nicht, aber die Aida ist auf einmal wieder weg und die sind zurückgegangen. Und erst im Nachhinein habe ich dann erst verstanden, was da eigentlich genau passiert ist. Weil, wie gesagt, meine Schulzeit, Volksschule, Gymnasium fällt da genau in diese Phase hinein, vor allem die Volksschulzeit, wo man dann auf einmal Mitschüler hat und man hört dieses Wort Krieg, mit dem man eigentlich so gut wie nichts anfangen kann. Man weiß, ja, da ist irgendwie, es ist was Bedrohliches, aber man hat keine konkrete Vorstellung davon. Oder ich hatte sie zumindest nicht. Noch in den Nachrichten damals, um da die österreichische Perspektive zu geben, da hat es immer geheißen, ja, man hat dann Orte gehört, man hat gehört, da hat wer angegriffen und man sieht dann vielleicht im Fernsehen Panzer und als Kind findet man ja Panzer auch irgendwie faszinierend, aber man hat nicht so eine richtige Vorstellung. Man weiß, es ist irgendwas Bedrohliches. Und jetzt hast du diese ganz konkrete Vorstellung und kommst nach Österreich, wo die Menschen diese Vorstellung hatten wie ich oder wenn sie zumindest ein bisschen älter waren, schon mehr davon, aber trotzdem keine konkrete, zumindest nicht, wenn sie nicht ein gewisses Alter hatten. Mit anderen Worten, eine Art Kulturschock. War das ein Kulturschock?
Ja, definitiv. Also wir sind, wie gesagt, wir sind 1995 Ende August nach Österreich gekommen und ich wurde im September gleich eingeschult. Das heißt, ich war plötzlich in einer total fremden Welt, wo ich nichts verstanden habe. Einerseits die Sprache habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie es sein kann, dass so weit, also nicht mehr so weit weg, Frieden herrscht. Das heißt, die Leute haben volle Geschäftsregale, können sich so viel Essen kaufen, wie sie möchten. Niemand auf einen schießt. Und natürlich in der Schule hatte ich ein bisschen Panik. Ich kann mich noch an meinen ersten Schultag erinnern, weil ich bin in die Klasse gekommen und auf einmal sehe ich dieses gigantische Kreuz an der Wand. Und für mich war das extrem befremdlich und angsteinflößend aus dem einfachen Grund, weil die Menschen, die ein Kreuz getragen haben, waren es die, die halt mir den Tod gewünscht haben. Und das war sehr unangenehm. Und ich habe auch nicht verstanden, was genau passiert. Meine Klassenlehrerin hat auch nicht wirklich versucht, sich mit dem Thema Krieg auseinanderzusetzen, weil ich glaube, damals waren die Pädagogen noch nicht so weit, dass sie Kriegstraumata und sowas verstanden haben. Ich kann mich das erste Silvester erinnern. Das war, glaube ich, eine traumatische Erfahrung im Grunde genommen. Diese ganzen Knallkörper und sowas, mein Bruder und ich und meine Mutter, wir sind zusammengezuckt zu Hause gesessen, weil wir nicht verstanden haben, was da passiert. Das andere waren auch Flugzeuge. Also Flugzeuge waren eine Zeit lang, musste ich mich daran gewöhnen, dass Flugzeuge nichts Böses sind, im Grunde genommen, die über einem fliegen. Das heißt, die werden keine Bomben abwerfen oder so. Und das sind so Eindrücke, die man halt so verarbeiten muss, dass es halt Normalität ist und dass das nichts Gefährliches ist, bis man halt so eine Normalität halt hier hergestellt hat. Wir hatten natürlich auch immer diese Angst, dass wir abgeschoben werden, die halt auch noch parallel existiert. Wir haben unter sehr widrigen Bedingungen in Österreich gelebt, muss ich auch sagen, dadurch, dass mein Vater nur gearbeitet hat und meine Mutter durfte nicht. Und das war auch eine zusätzliche.
Wieso durfte sie nicht?
Damals war halt noch, dass man 5 Jahre lang in Österreich ansässig sein muss, bevor man eine Arbeitsbewilligung bekommt. Und sie hat halt 5 Jahre warten müssen, bis sie die Arbeitserlaubnis bekommen hat. Das traurige war, sie hat öfters Stellenangebote bekommen, wo sie auch jemand anstellen wollte. Sie hat als Reinigungskraft versucht, einen Job zu finden. Und man hat ihr halt von staatlicher Seite gesagt, nein, du bist noch nicht so lange da, kannst nicht arbeiten. Was hat man dann logischerweise gemacht? Wenn man halt nicht legal arbeiten konnte, ist man halt schwarz arbeiten gegangen. Weil wir hatten nichts zum Leben. Meine Eltern haben nicht gewusst, wie sie sich bei welchem Amt sie Hilfe bekommen können. Das heißt, wir haben das Gehalt von meinem Vater ging auf alle Rechnungen. Das heißt, Miete, Strom und alle möglichen Unterhaltskosten, die man halt so begleichen musste. Und das, was meine Mutter verdient hat, war für Nahrungsmittel. Und da haben wir es auch eigentlich nur im Grunde geschafft, weil wir noch Spenden von der katholischen Kirche hin und wieder ein bisschen was bekommen haben. Und auch Bekleidung auch so in die Richtung. Sonst hätten wir es nicht durchgeschafft. Parallel war ja auch noch so, dass wir auch das bisschen Geld, was mein Vater verdient hat, noch auch meiner Familie nach Bosnien geschickt haben, weil die haben es noch schlimmer gehabt. Das heißt, die sind ja obdachlos, Großteil von denen gewesen. Die hatten alle Kinder, meine Onkel waren getötet worden. Das heißt, sie hatten noch keine Möglichkeit, irgendwie zu Geld zu kommen. Das heißt, die waren darauf angewiesen, dass sie niemand aus dem Ausland, solange sie bis sie auf den eigenen Beinen stehen konnten, finanziell unterstützt. Mein Vater war dann 96, 97 immer wieder mit Hilfslieferungen in Bosnien. Das heißt, er hat Medikamente gebracht, Schulmaterial für Kinder. Das heißt, er hat selber hier geschaut, dass er Spenden auftreibt mit anderen Leuten, also anderen Bosniern, die hier gelebt haben, um sich so zu engagieren, weil andere haben nicht geholfen. Das heißt, man musste selber schauen, dass man einerseits hier irgendwie überlebt, in Österreich, über die Runden kommt und parallel musste man schauen, dass man seine eigene Familie beim Überleben hilft, die in Bosnien zurückgeblieben ist.
Du engagierst dich bei dem Thema ja auch. Wann hat das begonnen und warum? Du bist ja ein politischer Mensch und nicht alle Menschen werden politisch, auch wenn sie solche Erfahrungen machen wie du. Es gibt ja die radikal andere Möglichkeit auch zu sagen, dass man mit Politik gar nichts mehr zu tun haben will. Aber du bist ein sehr politischer Mensch. Ich nehme dich als sehr politischen Menschen wahr. Warum und wann hat das begonnen?
Ich weiß eigentlich Grunde genommen, immer, also mein Vater hat mich irgendwie mit dem Slogan aufgezogen, Wissen ist Macht. Und man soll sich halt durch meine eigene Geschichte, man soll sich nicht so sehr durch Politiker und durch bestimmte Aussagen manipulieren lassen. Man sollte alles vieles hinterfragen, selbst nachschauen, selbst überprüfen, bevor man zu irgendeinem Standpunkt kommt. Und aktiv, also öffentlich selber, dass ich quasi in den Vordergrund trete, habe ich es jetzt seit 2020 gemacht. Und zwar, das war damals im Zuge der Black Lives Matter Movement. Und zwar, ich war hier bei ein paar Protesten hier in Österreich. Und das hat mich irgendwie so gepusht. Ich glaube, ich brauchte so einen Push irgendwie, wo ich mir denke, okay, ich kann nicht mehr. Also auf eine Art und Weise, ich kann mich nicht mehr einfach nur irgendwo im Hintergrund verstecken und sagen, ja, ich war eh immer gegen alles dagegen. Und aber nie wirklich selber aktiv werden und laut sein bei bestimmten Themen. Und das war, glaube ich, so ein Schlüsselmoment für mich, das mich sehr emotional mitgenommen hat, besonders halt auch durch viele Reden von sehr vielen schwarzen Personen, für die ich unglaublich dankbar bin, weil ich glaube, wär ich da bei diesen Protesten nicht gewesen, wär ich wahrscheinlich weiterhin irgendwo im Hintergrund gewesen und hätte einfach zu vielen Themen, auch zu meiner eigenen Geschichte, geschwiegen. Weil ich habe es irgendwie so nicht als relevant empfunden, was generell was Rassismuserfahrungen angeht, bis ich selber auch irgendwie verstanden habe, dass was bei uns irgendwie passiert ist, auch ein Teil davon ist, weil wäre das irgendwie nicht antimuslimischer Rassismus gewesen und dass sie gezielt immer gegen Muslimen gegangen sind und aufgrund unserer Religion, auf unserem muslimischen Namen, wäre das alles nicht passiert. Und das war irgendwie so ein Ding, wo ich auch mit meinen Eltern geredet habe, wo ich mir auch irgendwo ein bisschen Vorwürfe gemacht habe, wieso haben wir so lange geschwiegen, wieso haben wir so lange über dieses Thema nicht geredet. Und aus meiner Familie kam immer die Meldung, ja, es wissen eh alle darüber Bescheid, was damals passiert ist. Bis ich ihnen wirklich weiß gemacht habe, es wissen nicht Leute darüber, die haben tatsächlich keine Ahnung. Es ist nicht dieses, ja, ich ignoriere es, sondern die haben tatsächlich kein Wissen über dieses Thema. Und besonders halt muss ich irgendwo engagieren. Man muss irgendwas machen, weil ich will mich nicht wieder dieses hilflose Gefühl von damals haben. Ich will kein Opfer sein. Das war irgendwie auch das andere Thema. Ich will selber angreifen auf eine Art und Weise. Ich will selber hinzeigen, wenn es um bestimmte Themen geht. Und das ist besonders wichtig, solange ich die Energie habe, solange ich jung bin. Ich denke mir so, es wird schwieriger sein, wenn ich, weiß nicht, eine alte Oma bin und da zu kämpfen, weil vielleicht die Energie dann fehlt. Ich will es so lange machen, weil ich habe jetzt in meiner Familie junge Menschen, die Kinder meiner Cousinen und Cousins und von meinem Bruder. Das ist die erste Generation in meiner Familie, die keine Kriegserfahrung hat. Das heißt, meine Urgroßeltern, meine Großeltern, meine Eltern, ich, wir sind alle in Kriegen aufgewachsen. Und sie sind die erste Generation, die gerade im Frieden aufwächst. Und ich will, dass es auch so bleibt. Und deswegen engagiere ich mich auch.
Weil du sagst, Oma, ich habe jetzt anlässlich 30 Jahre Srebrenica mir eine Doku angesehen über das Verfahren gegen Ratko Mladic, wo eine ältere Dame, nämlich die Witwe von dem Mann, den wir vorhin genannt haben, der eben in diesem berühmten Video ruft, diese Witwe hat im Zuge des Verfahrens gegen Ratko Mladic auch ausgesagt. Und es hat mich auch daran erinnert, was du vorhin gesagt hast. Es ist für sie lange her, aber gleichzeitig hat diese Erfahrung, im Gerichtssaal zu sitzen, wo auch Ratko Mladic sitzt, und diese Aussage zu machen, weil sie wurde auch darauf angesprochen, vor allem auch von der Verteidigung, von den Anwälten von Ratko Mladic, dass er ja auch Versprechungen gemacht hat, dass sich das nicht damit deckt, was dann wirklich passiert ist. Und die dann auch gesagt hat, ja, vielleicht hat er das für die Kamera gesagt oder er wollte ein Bild kreieren, aber es hat einfach nicht gestimmt.
Madam, you mentioned that there was water and chocolates being handed out. Was there also bread being handed out by the VRS soldiers?
Yes, yes, seguro. Pa sigurno su dijelili, ali dijelili i nahranili i pobili ih. Kao navodno, eto, dijelili. Trebalo su reći da pruđimo, da odimo, da komšije smo, sve. To je bio pakao. Nego sam vidjela Mladića, bolam. Ja to znam, ja nisam budala. Ja nemam sve dva sina i svoga muža, sama lutam. Po svijeti sama živim. Usti priču. Ja sam krivila za narodom.
Mrs. Osmanović. The chamber understands that being taken back to the events must be emotional for you. We appreciate that you came. You may now follow the usher.
Und es war einerseits eine Retraumatisierung für sie, aber andererseits war es ihr anscheinend doch wichtig, in diesem Moment als Zeugin aufzutreten im Rahmen dieses Verfahrens. Jetzt meine Frage, ich habe versucht, diese Brücke eben zu dem Verfahren zu bauen. Hast du die Tätigkeit vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien mitbekommen, mitverfolgt, oder hat dich das interessiert?
Good morning, Your Honours. I call case number IT0992I, the prosecutor versus Ratko Mladic.
Thank you, Mr. Wetterstar. Good morning, Mr. Mladic.
Ich habe es zum Teil mitverfolgt. Vieles wollte ich, also ich wollte mir nicht wirklich die Aussagen der Täter anhören. Das war für mich also nicht tragbar. Also besonders im Kontext, ich habe ungefähr gewusst, was da auf die Opfer zukommt und auf die Überlebenden. Dadurch, dass ich ja auch Jahre vorher mir die Nürnberger Prozesse angeschaut habe, wo ich mir irgendwie so ähnliche Sachen gedacht habe, wie kann das möglich sein, dass Opfer und Täter so nah beieinander stehen und das Opfer hinterfragt wird, ob es tatsächlich so stimmt, was sie da erlebt haben, und dass der Lüge bezichtigt wird und so. Und es ist für mich irgendwie so eine absurde Geschichte auch noch, dass Täter und Opfer und irgendwie, wo es tatsächlich Belege und alles gibt und dass man trotzdem den Überlebenden irgendwie, die Überlebende hinterfragt, das kann nicht stimmen und sie erinnern sich da falsch und so weiter und so fort. Und ich habe extreme Hochachtung von jeder überlebenden Person, die da ausgesagt hat, weil das ist nicht selbstverständlich. Also das zu machen und halt im Raum zu sitzen mit den Tätern und in die anzuschauen, ich weiß nicht, ob ich das selber könnte. Also ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde. Und die das gemacht haben, die sind Helden. Also das sind wirklich für mich Helden, die das wirklich durchgezogen haben und diese Typen, diese Monster im Grunde genommen hinter Gitter gebracht haben.
Wie ich letztes Jahr in Srebrenica war und auch einige der Frauen getroffen habe, die eben als Mütter von Srebrenica auch Verfahren angestrengt haben, parallel zu den Verfahren beim Internationalen Strafgerichtshof, auch gegen den Staat der Niederlande, weil die Niederlande, also die niederländischen Soldaten, das Dutch Battalion, zu wenig bis nichts getan haben, um sie zu schützen. Darauf kommen wir dann noch vielleicht zu sprechen. Aber was ich jetzt kurz sagen wollte, war, dass diese Frauen gesagt haben, dass diese Erfahrung bei dem Gerichtshof sehr nüchtern war, beziehungsweise alles andere als befriedigend. Sie hatten das Gefühl, es war sehr technisch. Sie werden dann da in diesen Verhandlungssaal hineingebeten, erzählen dann ihre Geschichte und dann kommen diese Fragen. Teilweise hat es auch sehr kurz gedauert. Und da hat man gemerkt, dass das eben oft Menschen sind, die mit Jus, mit Rechtswissenschaften, mit dem Recht nie was zu tun hatten und auf einmal in eine Situation kommen, von der man sich das ganz anders vielleicht vorgestellt hat, vielleicht weil man es in Filmen ganz anders gesehen hat mit diesem heroischen Schlussplädoyer und nicht diesen sehr bürokratischen Akt. Und jetzt frage ich mich auch aus deiner Sicht, wenn du zumindest weißt, dass diese elendiglich langen Verfahren dazu geführt haben, dass viele der Verantwortlichen und nicht nur die unmittelbaren Täter, sondern auch diejenigen, die das kontrolliert haben, die das angeordnet haben, dass die, wie zum Beispiel im Fall von Mladic, in Den Haag in einer Gefängniszelle sitzen. Was für ein Gefühl gibt dir das?
Es ist ein gutes Gefühl. Es hat leider zu lange gedauert, dass sie erst quasi im letzten Abschnitt ihres Lebens dort gelandet sind und nicht viel früher. Wir haben leider Gottes noch sehr viele Täter, die frei herumlaufen oder die sehr kurze Jahre eingesessen sind und jetzt wieder zurückgekehrt sind nach Bosnien und neben den Opfern und den Überlebenden gegenüber leben, als wäre nie was passiert, ohne jegliche Reue. Es ist ein gutes Zeichen an die Welt im Grunde genommen, dass halt Kriegsverbrechen nicht verjähren im Grunde genommen. Das heißt, das ist etwas, was man als jetzt, wenn man selber sich im Krieg befindet oder jetzt im Aufarbeitungsmodus quasi von Kriegsgeschehen ist oder so, dass da was kommen wird. Dass die Täter nicht glauben, dass sie unbehelligt davon kommen werden und dass Gerechtigkeit doch irgendwo da ist. Es ist natürlich nicht das, was man sich natürlich aber hofft. Ich habe mir angeschaut, wie halt den Haager Zellen und alles Mögliche, wie es ausschaut. Ich würde ihn quasi, weiß nicht, Guantanamo oder sowas in die Richtung wünschen, dass die dort einsetzen und nicht in einer gemütlichen Zelle in Den Haag oder irgendwo in einem anderen europäischen Gefängnis. Dafür ist anscheinend Europa viel zu nett zu diesen ganzen Tätern. Aber für uns selber als Überlebende ist es ein Zeichen, dass doch was getan wird. Weil ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt dachten wir, ja, die kommen damit durch, bis halt die Urteile nicht gefällt sind. Und wo die halt die ersten Urteile zu Genozid und so gekommen sind, war schon ein bisschen, ein Stückchen Gerechtigkeit war da. Man kann das natürlich nie wieder gut machen, was passiert ist. Das ist halt eine Tatsache, die wir uns alle bewusst sein werden. Dadurch, dass halt wenigstens einige der Täter und halt die größten Handlanger verurteilt worden sind, hat das schon einen Einfluss bei uns gehabt und wo halt auch was vielleicht auch die Leute ein bisschen mehr motiviert hat, über das Thema zu sprechen, besonders viele, die überlebt haben. Bis dahin war meistens so, ja, was bringt das, darüber zu reden, das hat ja eh keiner, hört eh keiner zu, das bringt ja alles nichts. Und es haben sich aber Gott sei Dank einige Mut gefasst und sind vor Gericht damit gegangen mit ihren Geschichten und das hat ja was gebracht.
Ich erinnere mich, weil du eben gesagt hast, dass diese Gefängniszellen viel zu gemütlich aussehen, an das Jus-Studium, wo man beim Fach Strafrecht relativ früh lernt, dass das Strafrecht nicht der Rache dient. Und gleichzeitig ist es aber so, dass psychologisch Rache verdammt befriedigend ist und auch Schadenfreude. Und dass man sich denkt, Moment einmal, warum, wenn dieser Mensch mein Leben zerstört hat, warum ist sein Leben nicht zerstört oder nicht im gleichen Ausmaß zerstört? Oder warum sitzt er in einer relativ komfortablen Gefängniszelle und dergleichen? Und dann kommt man mit der technischen Erklärung, es geht beim Strafrecht darum, dass der Täter selbst so etwas nicht mehr tut und auch andere das nicht tun, weil sie eben merken, irgendwann einmal kann es dafür eine Strafe geben. Das ist so dieser Grundgedanke. Wir sehen jetzt aber, dass dieser Grundgedanke so nicht immer funktioniert, weil viele Menschen denken, ja, bei mir wird das nicht passieren, weil ich werde den Krieg gewinnen. Ich werde nicht vor so einem Gericht landen, weil ich habe mächtige Freunde oder ich selbst bin mächtig. Also wir sehen, dass das in dieser Form nicht funktioniert. Und das ist auch ein wenig die Ernüchterung allgemein beim Völkerstrafrecht, auch beim Internationalen Strafgerichtshof, den man ja dann später als ständiges Gericht eingerichtet hat, dass man merkt, Kriegsverbrecher lassen sich von früheren Prozessen oder auch von Haftbefehlen nicht von ihrem Plan, von ihrem Vorgehen abbringen. Ganz im Gegenteil, die haben dann vielleicht erst recht einen Grund, alles zu tun, damit sie den Krieg nicht verlieren. Und das ist natürlich verdammt ernüchternd. Und eine andere Frage dabei noch ist, vielleicht hat dieses Gericht für das ehemalige Jugoslawien eine andere Funktion, nämlich diese, wie sage ich das jetzt richtig, ich will nicht sagen Hollywood, aber zumindest diese mediale Funktion, dass man eben diese Videos sieht, dass man im Fernsehen zuschauen konnte. Und gerade bei den ersten Verhandlungstagen haben sehr viele Menschen zugeschaut. Und auf einmal sehen sie Mladic, diesen ehemals mächtigen Mann, der da wie ein verwirrter alter Greis auf der Anklagebank sitzt, ein bisschen rumstänkert, aber dann zurechtgewiesen wird und sich dem beugen muss. Und dass das vielleicht ein befriedigendes Gefühl gibt. Und was dann auch aufgefallen ist, ist, dass dann je länger diese Verfahren dauern, das Interesse stark abgeebbt ist, weil diese Verfahren so technisch sind. Weil es ja darum geht, über Schuld und Strafe zu sprechen und nicht jetzt zum Beispiel auch die Wahrheit herzustellen. Darum geht es gar nicht so sehr bei solchen Verfahren, sondern darum zu sagen, wenn jemand schuldig ist, dann wird er eine entsprechende Strafe bekommen. Aber es geht jetzt auch gar nicht so sehr darum, hier ein großes Theaterstück aufzuführen oder eben für die Medien etwas zu tun und zu inszenieren, sondern man möchte ein faires Verfahren, das auch einem Ratko Mladic zusteht, führen, auch wenn er selbst natürlich dann gesagt hat, das war alles Lüge und war alles nicht fair und es war eigentlich die NATO hinter allem und so weiter und so fort. Aber zumindest zu sagen, es gab dieses faire Verfahren, das er seinen Opfern nicht angedeihen hat lassen und auf Grundlage der dort vorgebrachten Beweise und Zeugenaussagen ist man eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass er sehr viele Verbrechen begangen hat und darunter auch das Verbrechen des Genozids. Und das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz mit dir besprechen. Ich selbst werde jetzt zum Beispiel auch oft als Experte gefragt, zum Beispiel Israel, ist das ein Genozid und dergleichen, ohne jetzt auf dieses Thema einzugehen. Aber was ich mich dann frage, ist das so wichtig, das Wort Genozid, vor allem für dich zum Beispiel jetzt aus deiner subjektiven Sicht als Betroffene, dass es diesen Namen hat? Weil das eine philosophische Frage, die höchst persönlich ist, die aufgeworfen wurde von Philip Sands beispielsweise in East West Street oder auf Deutsch Rückkehr nach Lemberg, ist das Spezifische, dass man aufgrund seiner Religion, seiner ethnischen Zugehörigkeit verfolgt wird oder auch Familienmitglieder getötet werden, macht das einen entscheidenden Unterschied zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sich dadurch definieren, dass man Opfer eines Verbrechens wird, das stattfindet in einem groß angelegten oder systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung, aber wo das dahinterstehende Ziel nicht notwendigerweise darin besteht oder eben nicht darin besteht, dass man Menschen aufgrund ihrer Ethnie die Gruppe zumindest teilweise zerstören möchte.
Es macht doch schon einen großen Unterschied für mich persönlich, dadurch, dass halt ein Genozid eine andere Denkweise dahinter hat. Das heißt, die Absicht, ein ganzes Volk einer bestimmten ethnischen Gruppe, religiösen Gruppe, wie auch immer, zu vernichten. Das heißt, es ist was ganz anderes. Das heißt, man erklärt quasi eine bestimmte Menschengruppe, spricht ihre Existenz ab. Das heißt, nur die sollen verschwinden. Aus ideologischen Gründen, wie auch immer. Und das Spannende ist, was ich halt auch da zu dem Thema gelernt habe, wo, glaube ich, auch viele ein Missverständnis vielleicht auch haben. Beim Genozid geht es ja nicht mal darum, dass so viele Menschen getötet worden werden. Was Leute, glaube ich, immer die Masse macht, im Grunde glauben, dass es ein Genozid, wenn sehr, sehr, sehr viele Menschen getötet werden. Es muss ja nicht mal irgendjemand, das heißt nur der Gedanke dran, ein Volk auszulöschen, zählt ja als Genozid. Und bei uns hat man ja quasi eine Ideologie dahinter, die man belegen konnte, dass man in Srebrenica Bosniaken auslöschen wollte, das Volk vernichten wollte im Grunde. Und das hat auch für uns selber als Überlebende noch eine zusätzliche Last auf eine Art und Weise, dadurch, dass du immer im Hinterkopf hast, da gibt's Menschen auf der Welt, die dich auslöschen wollen. Die deine Existenz, nicht nur deine Vorfahren, deine Nachfahren, denen die Existenz absprechen. Die dich weiterhin vielleicht nicht hier haben wollen. Und das hat eine andere psychische Last auch auf einen, wenn man halt über Genozid spricht. Als wenn man halt einfach reihenweise willkürlich Menschen ermordet, ohne Gedanken, wer sie sind oder welcher Gruppe sie angehören. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht verstehen können, was halt im Hintergrund mit diesem Wort zu tun hat. Und dadurch halt durch Genozid, wenn man halt eine Volksgruppe gegen eine andere hat, im Grunde genommen, ist halt auch ein Vertrauensaufbau danach schwierig. Das heißt, wenn du, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich weiß, jemand ist Serbe, ist manchmal, es schwingt immer ein bisschen im Hintergrund, ist das jemand, ein Genozidleugner? Ist das jemand, der mir vielleicht das Gleiche wünscht, was mir während des Krieges gewünscht wurde? Will er auch meine Vernichtung oder sie meine Vernichtung haben? Stört es sie, dass ich existiere? Also es läuft einfach so im Hintergrund ab, bis halt die andere Person halt mir das alles widerlegt auf eine Art und Weise. Oder ich habe Gott sei Dank in meinem Umfeld sehr viele Leute, die halt mir das Gegenteil bewiesen haben. Und darauf bin ich extrem stolz. Und das ist halt, wenn halt über, was viele Leute bei uns haben und warum wir halt immer wieder das Wort Genozid verwenden, dadurch, dass es halt diese Schwere hat, im Grunde genommen, wo wir uns selber, Gott sei Dank, jetzt mehr bewusst werden durch die Benennung des Genozids, dass wir mehr machen müssen, um aufmerksam machen, was das eigentlich bedeutet, ein Genozid an einem Volk zu haben. Und das ist nicht, wir wurden ja halt jetzt momentan durch die Historie und durch halt jetzt momentan, was auch in Israel Bezug auf Gaza passiert, gibt es auch sehr viel Relativierung, was den Genozid jetzt in Srebrenica angeht, durch die Opferanzahl. Das heißt, die Leute essen jetzt auf einmal alles Völkerrechtler. Jeder ist ein Völkerrechtler. Das hast du, glaube ich, wahrscheinlich auch selbst irgendwie mitbekommen. Und weil es halt nicht so viele Menschen getötet worden sind, kann es kein Genozid gewesen sein. Und das stört mich irgendwie so, wo es ein bisschen so sehr, wo es trifft auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, ich verstehe es einfach nicht, den Kontext von Genozid.
Es ist ja auch im Verfahren rund um Ratko Mladic und auch davor schon immer wieder das Argument gekommen, aber man hat ja erstens nur Männer und Männer im wehrfähigen Alter getötet und zweitens dann auch noch gesagt, naja, wenn man das Volk hätte auslöschen wollen, dann hätte man ja im Umkehrschluss wirklich alle getötet, aber man hat sie am Leben gelassen. Wie geht's dir damit, wenn du diese Argumentationslinie hörst?
Ist eigentlich wieder eine Lüge von ihm. Es wurden auch Frauen getötet im Genozid. Und der Genozid hat ja nicht in dieser einen Juliwoche ja begonnen. Das war ja systematisch schon vorher geplant. Das war von 1992 bis 1995. Die Leute wurden systematisch, also die Bosniaken, die in Srebrenica gelebt haben, denen wurde das Leben zur Hölle gemacht. Durch Bombardierung, durch Versuch des Aushungern, weil als das nicht funktioniert hat und die Bevölkerung sich nicht so dezimiert hat, wie man es anscheinend wollte, hat man halt am Ende, ist man halt mit Waffen reingegangen und halt die Bevölkerung gefangen genommen. Das heißt, es gab ja Aufnahmen, die haben sie ja selber beim Genozid aufgenommen. Bilder von gefesselten Männern mit verbundenen Augen, Bilder von dem Erschießungskommando von ihnen, die Massengräber, wenn es halt so ist, wie sie es behauptet haben, wieso haben sie es versucht zu vertuschen? Wieso haben sie es versucht zu vertuschen mit unzähligen Massengräbern und sekundären Massengräbern? Wieso waren kleine Kinder und Jugendliche, die waren nicht im wehfähigen Alter. Ein Baby, ein Neugeborenes ist auch in keinem wehfähigen Alter, genauso wie ein 12-jähriger, 10-jähriger Bub. Das ist das. Und das ist halt diese Propaganda. Sie wollen selber gegen die Tatbestand halt, also den Tatbestand, gegen die Fakten, wollen sie was anderes dagegen sagen, was nicht der Wahrheit entspricht.
Was ich dabei oft nicht verstehe, ist, dass wenn man diesen Hass empfindet gegenüber einer anderen Gruppe, man aber dann gleichzeitig immer sagt, aber es war kein Völkermord und ganz sensibel reagiert bei diesem Wort. Also das ist das für mich Absurde, wo ich mir manchmal denke, immerhin, ja, unter Anführungsstrichen, Riesenanführungsstrichen, sagt jetzt keiner, ja, wir wollten die auslöschen, weil die sind minderwertig, was auch immer. Also zumindest dieser eine Punkt wird nicht überschritten, wo man ganz offen dazu steht, absurderweise. Und das ist ja auch oft das Problem, unter Anführungsstrichen wiederum, bei diesen Verfahren, dass man immer ausgeht vom Zweiten Weltkrieg und manchmal auch in unseren Köpfen drinnen ist, das ist so gefühlt der einzige Völkermord, aber er hat eben viele Gesichter. Ja. Und man glaubt, nur weil jemand das nicht ganz offen sagt oder es danach leugnet, dass das dann irgendwie anders wäre. Und es ist ja auch anders. Jeder ist anders, aber gleichzeitig die Leute nicht dazu stehen. Komischerweise, weil einerseits der Hass, aber der Hass würde dann ja auch dazu führen, dass man sagt, ja, ich stehe dazu, wir wollten die auslöschen, aus welchen Gründen auch immer. Das tut dann aber eigentlich so gut wie niemand.
Nein, also das ist irgendwie auch das Spannende, dass man quasi nicht zu seinen Taten zumindest stehen würde, wenn man es getan hat. Weil ich meine, es gibt ja die Fakten dazu. Es gibt genug Genozide, die, wo wir selber nicht, also unsere also nächsten Vorfahren nicht dabei waren, Genozide an den Armeniern, an den indigenen Völkern, das sind Genozide, die im Nachhinein belegt worden sind und die anerkannt gehören, weil das Genozide sind. Das heißt, man muss ja auch nicht, man muss auch nicht dabei sein und sagen, ja, ich habe die Schuld dort gehabt oder ich war nicht schuldig dran, weil wir haben damals nicht gelebt, dass diese Genozide verübt worden sind. Und es gibt natürlich welche, die diesen Genozid feiern in Srebrenica, also Genozidglorifizierung, was wir noch eine weitere Stufe bei uns haben, was, glaube ich, sehr selten vorkommt, dass Täter sich darüber freuen, was passiert ist und sich es noch einmal wünschen. Das heißt, das haben wir auch noch zusätzlich bei uns in Bosnien, aber auch in der Diaspora öfters. Es wird auch sehr viel von der rechten Szene in Westen und generell weltweit aufgegriffen, dass man sich ein Srebrenica 2.0 wünscht. Das heißt, dass man diesen Genozid glorifiziert und damit erkennt man ihn ja auch an, im Grunde genommen. Durch diese Glorifizierung erkennst du es an, dass es diesen Genozid gab. Das heißt, du wünschst dir den noch einmal.
Das ist dieser seltsame Widerspruch, dass auf der offiziellen Ebene, also Regierungsvertreter, da immer fast schon rhetorisch und phrasenhaft und repetitiv, dass entweder geleugnet wird oder eben es vorgefertigte Stellungnahmen gibt und dann aber dahinter, eben hinter verschlossenen Türen, anders gedacht und gesprochen wird. Aber wir sind immerhin wiederum, riesen Anführungsstriche, noch nicht an dem Punkt, wo jetzt auch auf Regierungsebene das so glorifiziert wird. Riesiges noch natürlich auch noch dazu, weil die Frage, die ich mir dann auch manchmal stelle, ist, ab welchem Kipppunkt kommen dann wieder Politiker, die sagen, ja, wir, und eben Regierungspolitiker, die sagen, ja, wir brauchen das nochmal oder wir müssen das Werk vollenden. Und noch einmal riesen Anführungsstriche dabei. Aber dieser Widerspruch zwischen offizieller Rhetorik und dem, was hinter verschlossenen Türen gedacht, gesagt und vielleicht auch in irgendeiner Form einmal getan wird. Ja. Vielleicht noch als allerletzte Frage in dem Kontext. Wir sprechen ja immer nur, wiederum Anführungsstriche, von Srebrenica und nicht von anderen Verbrechen. Oft, und das ist ein bisschen das Problem, das ich persönlich bei dem Begriff Völkermord habe, dass dann sehr oft der Eindruck erweckt wird, als wären die anderen Verbrechen weniger schlimm oder sie vielleicht gar keine Aufmerksamkeit bekommen, weil das war ja kein Völkermord. Also zum Beispiel Prijedor, das war ja auch so ein umstrittenes Thema, wurde nicht als Völkermord qualifiziert, war vor allem den Betroffenen sehr wichtig, ist beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien nicht als solcher qualifiziert worden. Und jetzt dann oft das Gefühl ist, wenn es nicht als Völkermord qualifiziert wird, dann war es vielleicht nicht ganz so schlimm oder es wird weniger darüber gesprochen. Also diese Sonderstellung vom Völkermord dient, um Aufmerksamkeit zu generieren, entwertet aber, wiederum Anführungsstriche, andere Verbrechen, weil über die weniger gesprochen wird oder sie weniger schlimm erscheinen.
Ja, also dieses Thema also gibt's sehr, sehr, sehr oft auch in unserer, also in meiner Community. Generell, also ich selber spreche immer Genozid an Bosniakinnen, weil generell ein genozidale Gedankengut da war, alle Bosniaken in der Region der heutigen Republika Srpska entweder zu vertreiben oder auszulöschen. Das heißt, eines von beiden. Alle möglichen Verbrechen wurden halt auf den anderen Teilen begangen, genauso wie sie in Srebrenica waren, was in Prijedor, Foča, Višegrad und so weiter, wo Menschen in Konzentrationslager gefangen gehalten wurden. Es wurden Vergewaltigungslager aufgestellt, um damit bosniakische Frauen serbische Kinder austragen. Das heißt, die wurden zwangsgeschwängert und mussten Zwangskinder austragen. Diese Kinder leben heute. Das heißt, sie sind auch selber Opfer und überleben eigentlich im Grunde genommen von diesem Akt. Und das ist halt etwas, was viele Leute nicht sehen. Es ist nicht weniger schlimm, es ist genauso schlimm. Dort wurden genauso Menschen umgebracht. Es gibt die Geschichten, wo Erzählungen von Überlebenden, wo Menschen auf der alten Brücke in Visegrad dort aufgestellt worden sind und erschossen worden sind. Irina hat Leichen getragen, die von den Leuten rausgefischt worden sind. Das heißt, diese Verbrechen sind alle passiert und die sind halt nicht weniger schlimm im Grunde genommen. Und es ist schade, dass es nicht als Genozid anerkannt worden ist. Das ist eine, was die Gerichte anerkennen und das haben viele andere Völkerrechtswissenschaftler, die auch als Genozid anerkannt. Das ist das eine, was Gerichte belegen und das andere halt was Expertinnen sagen. Das heißt, man kann so und so sehen im Grunde genommen, was das Thema angeht.
Ja, es ist ein riesiger Kampf um die Deutung, so halt den Historiker führen,
ja.
Völkerrechtler auch und dann eben Gerichte. Und Gerichte sind halt das, worauf man sich vor allem aus völkerrechtlicher Sicht oft einigen kann, dass man sagen kann, da hat es diese hunderten Verhandlungstage gegeben, die Beweise wurden gesammelt und vor Gericht präsentiert und dann haben sich das Richter auch noch sehr lange, das wird ja auch oft vergessen, dass nicht nur die Verfahren selbst sehr lange dauern, sondern dann auch nach Abschluss der Verhandlungen die Richter und Richterinnen sehr lange auch noch darüber beratschlagen, wie sie jetzt mit den einzelnen Vorwürfen umgehen. Und deswegen kann man dann oft, und deswegen sind diese Verfahren so entscheidend und auch irgendwo etwas, woran ich mich zum Beispiel orientieren kann, dass ich sagen kann, ich habe da eine Gerichtsentscheidung, von der ich weiß und davon ausgehen kann, dass sie objektiv getroffen wurde und auf Grundlage der Fakten, eben Zeugenaussagen, Beweise und dergleichen, das ist unumstößlich. Aber das bedeutet nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, weil vielleicht später noch was herauskommt oder man Dinge auch anders sehen kann. Das ist ja immer noch menschengemacht. Das Recht ist menschengemacht, aber auch die Rechtsprechung ist menschengemacht. Aber mein großes Problem dabei ist eben, dass dann oft versteift wird auf eben das große Wort Srebrenica und andere noch weniger vorkommen. Wir haben vorhin schon gesagt, Srebrenica kommt nicht so viel vor und andere dann verhältnismäßig noch weniger Aufmerksamkeit bekommen haben.
Man redet nur von Srebrenica 1995, diese eine Juliwoche. Ich denke mir so, zählen meine Verwandten, die 1992, 1993, 1994 getötet worden sind, sehen sie nicht auch als Genozidopfer oder sind die irgendwie in Klammer ausgeschlossen? Das ist irgendwie so für mich oft so etwas Schmerzliches. Dass die Jahre davor die Bevölkerung gelitten hat und gepeinigt wurde, dass das irgendwie, als wäre Srebrenica in einem Vakuum passiert und vorher gab's nichts. Das heißt, vorher gab's keinen Krieg im Grunde genommen. Was ist mit den Menschen in Sarajevo? Das wird auch irgendwie ignoriert. Also das ist irgendwie so, dass es existiert nur Srebrenica, was ich ja gut finde, ja. Aber es wird, wie du schon gesagt hast, wird der Rest ausgeklammert, wie es zu dem gekommen ist. Srebrenica war ja der Höhepunkt im Grunde genommen von einer Maschinerie, eines Auftrages, eine ganze Bevölkerung auszulöschen.
Das ist ein gutes, wenngleich trauriges, aber hoffentlich zum Denken anregendes Schlusswort. Selma, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit mir bzw. meinen Hörerinnen und Hörern über deine Geschichte und auch die Schlüsse, die du daraus gezogen hast, gesprochen hast. Danke noch einmal.
Vielen lieben Dank.
Damit sind wir am Ende einer ernsten und sehr wichtigen Folge angekommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und noch einmal allen danken, die diesen Podcast unterstützen. Ich weiß, wie ihr seid. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und es motiviert, weiterzumachen. Ich glaube, dass Folgen wie diese wichtiger nicht sein könnten. Und wie anfangs angekündigt, möchte ich jetzt zum Abschluss noch die Urteilsverkündung im Verfahren gegen Ratko Mladic beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien abspielen.
Based upon the factual and legal findings set out in detail in the written judgment, the chamber finds Ratko Mladic guilty as a member of various joint criminal enterprises of the following counts. Count 2, genocide. Count 3, persecution, a crime against humanity. Count 4, extermination, a crime against humanity. Count 5, murder, a crime against humanity. Count 6, murder, a violation of the laws or customs of war. Count 7, deportation, a crime against humanity. Count 8, the inhumane act of forcible transfer, a crime against humanity. Count 9, terror, a violation of the laws or customs of war. Count 10, unlawful attacks on civilians, a violation of the laws or customs of war, and count 11, taking of hostages, a violation of the laws or customs of war.